Es ist heiß. Die Mittagssonne steht senkrecht am Himmel. Die Luft flimmert. Wo früher einmal dichter Regenwald stand, ist heute eine staubige, offene Fläche. Wir befinden uns im geschützten Gebiet der Narovoto, einer indigenen Gemeinschaft im mittleren Westen Brasiliens. Genau hier werden gerade hunderte Kühe für den Transport vorbereitet. Die Tiere wurden auf einer gigantischen, illegalen Farm großgezogen und sollen jetzt kurz vor der Schlachtung auf eine legale Farm gebracht werden, um sie dann an einen internationalen Fleischkonzern zu verkaufen. Diese zynische Praxis nennt sich Cattle Laundering, zu Deutsch Rinderwäsche. In dieser Folge verfolgen wir den Fall von über 1200 Kühen, deren illegal erzeugtes Fleisch aus dem Amazonasgebiet mutmaßlich bis in die europäischen Supermärkte gelangt ist.
Greenvestigativ, der True Crime Podcast zu Umweltverbrechen.
Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Greenvestigativ. Mein Name ist Uschi, ich arbeite bei Greenpeace und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar Malenchi. Hallo Malenchi.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne. Du bist ja Influencerin, TikTokerin, Instagrammerin mit knapp 500.000 Followerinnen und du bist damit deinem Hund.
Das ist der Richard,
ja. Kannst du dich und ihn uns mal kurz vorstellen, damit wir einfach wissen, was ihr macht und wer ihr seid? Und er geht schon.
Er geht schon.
Er bleibt.
Das ist der Richard, genau. Den habe ich aus der Tierrettung gehört vor einem Jahr. Und er ist heute mit dabei, weil er schon ein altes Tier ist. Mhm. Und das ist nicht mehr 16 Jahre alt schon, glaubt man. Man weiß es nicht genau.
Okay.
Und deshalb er nicht alleine bleiben kann, weil er die Bindungsängste. Und deshalb darf ich ihn überall mitnehmen. Also auch heute hier.
Ja, gut. Ich freue mich, dass er da ist. Und vielleicht magst du auch noch sagen, wer du bist.
Genau.
Ich geht's heute auch.
Genau. Ich bin Marlene und mache Social Media schon seit Jahren hauptberuflich. Habe aber eigentlich meinen Background in der Mode. Ich habe Modeschule abgeschlossen und bin deshalb, da ist meine Passion auch. Bin aber auch aktivistisch tätig in Thema Veganismus, auch Feminismus. Es geht querbeet in meinem Content um das alles. Ganz viel natürlich auch Lifestyle, meine Gedankenthemen. Ganz viel geht es bei mir auch um das Queersein. Also ich habe ganz, ganz viele Bewegungen, die in mir passieren. Gen Z-Themen. Deshalb freue ich mich, dass wir das heute ein bisschen kombinieren können.
Mhm.
Und ich weiß ganz, ganz wenig zu dem Thema. Deshalb bin ich sehr gespannt, was du heute alles zu erzählen hast. Ich
freue mich auch, dass du da bist, vor allem wenn du dich auch für Veganismus und Tierrechte interessierst, weil das genau unser Thema auch heute sein wird. Ich selbst lebe ja auch pflanzlich seit vielen Jahren und Tierrechte sind für mich auch sehr wichtig und aber auch Umwelt, also Umwelt und Tierrechte, das hängt doch irgendwie alles miteinander zusammen.
Voll.
Und habe mich selber auch sehr lange mit dem Thema Soja beschäftigt, wo auch Regenwald sehr schlagend ist. Ich glaube, wenn man auch vegan lebt oder pflanzlich lebt, dann denkt man ja einerseits über die Tiere nach, aber vielleicht eben auch, woher dann das Futtermittel zum Beispiel kommt.
Auf jeden Fall. Also es ist immer, der erste Impuls ist bei mir Tiere und dann kommt der Rest, aber der Rest ist auch super wichtig. Also Umwelt ist genauso wichtig. Die Menschen drumherum sind unfassbar wichtig, die Leute schlachten, also die Tiere schlachten zum Beispiel. Also wenn ihr da mal auch eine Podcast-Aufnahme habt, ich bin gerne dabei.
Zum Beispiel so soziale Komponenten.
Auch Sojaanbau und so weiter.
Ja.
Weil ich finde, das ist unfassbar wichtig, weil da kommen diese Komponenten auch sehr zusammen. Weil das ja immer ein ganz großes Ding ist, wie wird das angebaut. Genau.
Und was war für dich ausschlaggebend, dass du gesagt hast?
Der Veganismus ist es.
Ja.
Nicht die Umweltgründe, sondern eben die Tierrechte. Ich glaube, am allerschlimmsten war für mich, das selber zu sehen als Kind, schon damals, also weil wir das selber, bin auch vom Land und wir haben auch selber angebaut, Burgenland, wir haben auch im Garten, bauen wir selber an, haben auch Hühner und hatten auch Ziegen.
Okay, und die habt ihr auch geschlachtet oder wie?
Die Nachbarn haben geschlachtet, also wo man aber gut hinsehen konnte sozusagen, und da haben wir immer die Leichenteile dann gesehen und selber, ich würde sagen, das ein oder andere Tier ist durch die Hände von Leuten in meiner Familie umgekommen und das habe ich gesehen, aber das war eher weniger für den Verzehr, sondern einfach, weil haben wir nicht mal gebraucht oder sowas. Also das passiert ja auch immer ganz oft. Mhm. Braucht man nicht mehr das Tier oder da wird einfach mit Tierrecht, also bei mir ist es schon, ich weine schon, wenn eine Maus stirbt.
Mhm.
Das ist bei mir schon, da ist es auch schon vorbei.
Und seit wann hast du dann oder mit wann, mit welchem Alter hast du beschlossen?
Vegan noch nicht so lange, vegetarisch schon seitdem vor 10 schon. Also ich kann da nicht genau sagen, wie alt, aber schon ultra lange. Ich konnte das nicht.
Mhm.
Nee, das ist nicht. Der Geschmack war es auf jeden Fall nicht. Mir schmeckt das trotzdem.
Also ja, das war bei mir auch nicht die Motivation. Ja,
ja. Das war es auf jeden Fall nicht. Ich habe einiges. Ich bin so froh, dass wir in einer Welt leben, wo man jetzt so viel Gutes wieder mal. Also so zum Beispiel die Chicken Nuggets, die habe ich lang vermisst. Die gibt es jetzt in veganen ganz viel super aus Varianten. Da bin ich froh, dass wir die jetzt wieder haben.
Ja, gibt jetzt viel Angebot.
Ja.
Gut, dann kommen wir zurück zu Rinderwashing, ein Begriff, den man jetzt vielleicht nicht alle Tage hört. Aber um diesen Begriff jetzt zu verstehen und die Geschichte zu verstehen, gehen wir jetzt ins Jahr 2016 zurück. 2016 wurde nämlich das Gebiet der Narovoto von Brasilien anerkannt als Schutzgebiet. Und Schutzgebiet heißt eigentlich, dass man dort keine Landwirtschaft betreiben darf, dass man dort keine Wälder roden darf. Also ein Problem, was wir im Amazonas-Regenwald tatsächlich wirklich haben, weil wir gerade einen massiven Druck auf diesen Wald haben, schon seit Jahren. Wir haben 20% eigentlich schon verloren vom Amazonas-Regenwald und Experten, Expertinnen sprechen da auch von Tipping Points. Also wenn das irgendwann mal kippt, dann wird der Amazonas-Regenwald nicht mehr zur CO2-Senke, sondern zu einem Ausstoßer von CO2.
Und welcher Punkt ist das? Oder also
ja, das ist gar nicht mehr so weit weg. Also es kommt darauf an natürlich, wie auch der Wald sich, welchen Zustand sich der restliche Wald befindet. Mhm. Aber man bei Ökosystemen spricht man immer davon, eben es gibt dann irgendwann einen Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt. Und diesen Punkt gilt es bei Meeren, bei Wäldern, bei vielen verschiedenen Ökosystemen zu verhindern. Ja,
ja, auf jeden Fall.
Und Greenpeace hat jetzt aufgedeckt, dass zwischen 2018 und 2024 in diesem Schutzgebiet eine Farm betrieben wird, was, wie wir wissen, nicht erlaubt ist und auf dieser Farm eben sich Rinder befinden. Und generell kann man auch sagen, und das ist dir vielleicht bekannt, dass ja nicht nur Soja und Futtermittel, sondern insbesondere die Haltung von Rindern der Treiber ist für die Rodung von Regenwäldern.
Ja, ja, ist es. Und das ist auch ein Argument, das ich immer wieder bringe, wenn es um Thema Veganismus geht, dass das ja das eigentlich größte Problem ist und dass das Flächenausstoß und so weiter, dass das ja, dass damit müssten wir uns eigentlich mehr beschäftigen, wie umweltschädlich das ist. Also die Rinder überhaupt da so lange zu lassen, wie viel Platz dafür gebraucht wird. Mhm. Also ja, unfassbar schade.
Diskutierst du das oft?
Ja, aber das größte Argument ja für den Veganismus ist, dass ja für unseren Soja der ganze Regenwald abgeholzt wird. Und ich kann es gar nicht mehr hören. Wenn es eine Bibel dafür gäbe, wäre das Argument Nummer 1. Das wäre ganz oben im Testament. Dieses dumme Argument, dann sage ich immer, du hast ja überhaupt gar keine Ahnung, wofür eigentlich der Regenwald abgeholzt wird und was eigentlich mit dem, wenn überhaupt irgendwas, das Soja wird für dein Essen verwendet, für dein Fleisch, nicht für mein Tofu. Das ist so ein Bullshit. Ja.
Und dann hast du es ja ganz oft so, auch gerade im Amazonas, dass du ja entweder du rodest für Soja und dann kommen die Rinder drauf oder umgekehrt. Also du hast ja auch diese indirekte Landnutzungsveränderungen. Und gerade auch in den Gebieten von Indigenen, die sehr im Einklang mit der Natur leben. Also man sagt ja auch 80% der Biodiversitäts-Hotspots auf dieser Welt sind praktisch von Indigenen betreut. Ich sage jetzt bewusst nicht bewirtschaftet, weil die das nicht bewirtschaften, sondern die wirklich mit der Natur dort leben.
Exactly.
Und deswegen sind auch diese Gemeinschaften so wichtig, dass wir überhaupt global Biodiversität erhalten.
Ja, super wichtig.
Ja, also zurück zu unserem Fall. Diese Farm gehört eben einem Herrn Schädler. Und dieser Herr Schädler betreibt diese Farm und ist auch noch bis dato nicht dazu gezwungen, diese Farm zu schließen, obwohl sie eigentlich illegal ist. Kann man auch ein bisschen darauf zurückführen, einerseits, wo kein Kläger, kein Richter. Also die Frage ist, wie intensiv sind die Kontrollen auch von den brasilianischen Behörden. Aber es ist schon so, dass es Fälle gab, wo ihm auch gesagt worden ist, dass er dort halt seine Farm nicht betreiben darf. Es liegt doch ein Embargo auf für diese Farm, dass er dort auch kein Fleisch verkaufen darf, keine Rinder halten darf. Er wehrt sich aber mit Händen und Füßen und da sieht man schon auch, wie diese Streitigkeiten eben zwischen Großbetrieben, zwischen Massenproduktion und dem Recht von indigenen Völkern eigentlich sich abspielt.
Aber der Ort selber profitiert denn in irgendeiner Art und Weise von dieser Farm?
Der Ort?
Ja.
Naja, also die,
das Umfeld sozusagen drumherum eigentlich gar nicht, oder?
Nein, also im Regelfall gehört das ja einer Person oder einer Firma,
ja,
die dort halt Profit rausschlagen. Ganz im Gegenteil, man kann eigentlich auch sagen, dass diese Ressourcen so extensiv genutzt werden, dass das oft negative Folgen auch für das Umland hat.
Ja, das glaube ich nämlich. Und deshalb frage ich mich, ich war noch nie selber vor Ort, deshalb kann ich wenig dazu sagen, aber es hört sich für mich so absurd an, dass da nicht vorgegangen wird. Also, dass da zum Beispiel Greenpeace kommen muss und sich das Ganze anschauen muss und so weiter.
Mhm.
Kannst du mir folgen? Dass ich mich frage, gibt es da Aufstände? Wird also
eben dazu sind eben Organisationen wie wir auch nicht jetzt da im Sinn. Im besten Fall sollten das die Behörden machen, vor allem wenn etwas illegal ist. Es ist so, dass wir aber auch vor nicht allzu langer Zeit aufgedeckt haben, dass gerade auch in diesen Gebieten die Luftverpestung intensiver und ärger ist als in manchen Großstädten aufgrund dieser Waldrodungen.
Wow.
Also das ist der negative Einfluss von diesen Großfarmen, auch eben wenn zum Beispiel, kennst du vielleicht das Bild, wenn Pestizide mit einem Flugzeug über ein Feld gebracht werden, ja, das hat man oft gesehen auch. Gott sei Dank ist da viel Aufklärung passiert, aber das hat auch totale Einflüsse auf so Kleinfarmen zum Beispiel, die dort dann sind, ja, wo dann ihre eigenen Tiere vergiftet werden, weil das halt überall hingesprüht wird. Abgesehen davon, dass es ein enormer Flächendruck auch ist und kein Platz mehr ist für heimische Produkte, die angebaut werden. Dass das jetzt dort nicht so kontrolliert wird, eben wie gesagt, das ist, es ist in gewisser Weise, wurde ihm schon gesagt, dass das ein Embargo hat, dass er da nicht verkaufen darf, dass das ein Schutzgebiet ist. Aber im Endeffekt müsste man tatsächlich hingehen und ihm auch dann dort die Farm eben schließen. Und das ist de facto noch nicht passiert.
Und Strafe zahlen muss wer auch?
Strafe, ja. Also es gibt eben Sanktionen. Es wurden auch schon einige Strafen an ihn verhängt. Ich denke mir dann halt irgendwo, ob das halt ausreicht, ne? Also wenn du dann Strafen zahlst, ja, und er sich die vielleicht auch leisten kann. Die Frage ist, ob man ihm komplett die Handelslizenz einfach mal auch entziehen sollte für sein gesamtes Business, weil das
zum Beispiel,
er hat ja mehrere Farmen dort. Oder auch mal mit Freiheitsstrafe zu drohen. Also das wären dann schon so Schritte, wo ich mir denke, da wird vielleicht dann auch mal was helfen. Aber ein entscheidender Faktor ist natürlich auch, wer das dann kauft.
Es kommt immer auf die Gesetzlage, glaube ich, drauf an. Und ich habe absolut gar keine Ahnung von der, von dort vor Ort. Ich weiß nicht, glaubst du, wenn sowas in Österreich die Gesetzlage ist, die da ähnlich schwammig, dass da nicht so direkt durchgedrückt wird, wenn da so ein Verbrechen eigentlich passiert?
Also ich denke, dass schon in Österreich die Kontrollen hier verschärfter sind und dass es ja in Schutzgebieten selber keine Landwirtschaft betrieben wird. Also das ist nicht in dem Ausmaß haben wir das nicht. Also wir haben jetzt auch keine Schutzgebiete von Indigenen, aber wir haben natürlich Natura 2000
Gebiete. Ich wollte sagen, im Burgenland gibt es ganz viele Naturschutzgebiete,
ja, genau,
wo wir nicht mal drauftreten dürfen. Deshalb, ich kenne das.
Aber das ist dann streng geschützt. Also es gibt
ja
auch das ist das Absurde. Es gibt ja auch Schutzgebiete in Österreich, wo Landwirtschaft betrieben wird. Also das ist
spannend.
Bringt
auch das
Ganze
wusste ich nicht.
Ein bisschen ad absurdum, ja. Also es gibt nur sehr wenig streng geschützte Flächen. Dafür kämpfen wir auch generell global auch, dass es mehr geschützte und streng geschützte Flächen vor allem gibt, weil wir einfach unsere Artenvielfalt erhalten müssen und hier in einer massiven Krise sind. Und wenn wir weiterhin auch Schutzgebiete missbrauchen für Landwirtschaft zum Beispiel oder andere Tätigkeiten, dann werden wir unsere Artenvielfalt verlieren und dann unsere Lebensgrundlage.
Auf jeden Fall. Und ich finde, es ist komplett absurd, dass Naturschutzgebiete auch für Landwirtschaft verwendet werden dürfen. Das ist komplett absurd.
Ja, das ist es, ja.
Alter.
Gibt es auch viele Schlupflöcher. Ja, und wenn wir jetzt eben wieder zurück an die Rinderwäsche denken, ähnlich wie bei Geldwäsche funktioniert das Ganze eben so, dass dieser Herr Schädler mehrere Farmen hat. Unseres Wissens nach sind es 4 Farmen, die er hat. Und davon ist eben diese eine Farm in diesem Schutzgebiet. Es gibt aber auch eine andere Farm, die legal ist. Und was er jetzt macht, ist, er zieht die Rinder auf der illegalen Farm in diesem Schutzgebiet auf, zerstört eben dort auch das Gebiet und bringt sie dann zu einem späteren Zeitpunkt, 2 Kilometer entfernt, andere Farm, dort rüber. Also wir reden von 1200 Kühen mindestens zwischen 2018 und 2024. Das ist eben das, was Greenpeace aufgedeckt hat. Möglicherweise gibt es auch eine viel höhere Dunkelziffer. Also das ist jetzt das, was wir halt wissen. Und diese werden dann auf die legale Farm gebracht und von dieser legalen Farm kann er sie dann eben weiterverkaufen.
Also das ist komplett absurd. Da weiß man gar nicht, was man sagen soll. Also für mich, auf der einen Seite natürlich bricht mein Herz so sehr wegen den Tieren, aber um das mal auf die Seite zu geben, ist das komplett absurd, wie dieses Schlupfloch genutzt wird. Und dass das, also mit was für einem Gewissen, das ist ja, wir reden hier, und ich glaube, das wird in diesen Diskussionen ganz oft vergessen, über einen Menschen, der das ausführt. Und das ist für mich so absurd. Also der wirklich ohne schlechtes Gewissen das alles betreibt, Sanktionen bekommt und sich da nicht hinterfragt. Es ist komplett absurd.
Ja, also die Möglichkeit, die er dadurch einfach hat, ist, dass er viel mehr Rinder verkauft, als ihm eigentlich zusteht und ist, was er eigentlich darf und damit eben auch mehr Profit macht. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in Brasilien da generell einen Konflikt auch gibt, zu verstehen, dass wir eben dieses Land auch erhalten müssen, also dieses Recht der Indigenen auch anzuerkennen und dass hier eben nicht alles bewirtschaftet wird und gerodet wird.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ist das so, dass da wirklich der Großteil der Bevölkerung das noch nicht ganz durchblickt hat?
Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube schon, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, denen das bewusst ist. Ja? Also in Brasilien sind sehr viele Großkonzerne eben, sei es jetzt im Bereich von den Agrarhändlern, von Ölmühlen oder auch Schlachtbetriebe, Fleischverarbeiter, die sich dieses Land zu eigen nehmen und für ihren Profit eben ausnutzen. Und in unserem Fall, wo wir eben dieses Cattle Laundering aufgedeckt haben, da geht es um die Firma GPS. Hast du schon mal von der gehört?
Nein.
Okay, dann erzähle ich dir mal was über den größten Fleischkonzern der Welt. Fall nicht vom Sessel, ja. Also GPS kann täglich, also jeden Tag, 75.000 Rinder schlachten, 13,8 Millionen Hühner und 147.000 Schweine. Sie exportieren das Fleisch in die ganze Welt. Und was wir auch herausgefunden haben, 2024, ihre Emissionen sind so hoch wie die von Exxon und Shell, zwei riesengroßen Ölkonzernen zusammen. Und eine schockierende Zahl habe ich noch für dich, bevor du darauf reagieren kannst. 1,7 Millionen Hektar Amazonas wurden gerodet für GPS zwischen 2008 und 2020.
Das ist komplett gestört. Ich kann mir diese Fläche nicht mehr vorstellen. Das ist komplett gestört. Wie kann man das mit seinem Gewissen vereinbaren? Weil die Zahlen werden diesen Personen auch nicht unbekannt sein.
Nein, das wird es ihnen bestimmt nicht. Also das vor allem, wenn Unternehmen dann beginnen zu sagen, sie möchten jetzt nachhaltiger werden und irgendwie irgendwelche Selbstverpflichtungen sich selbst erklären. Und das hat ja auch GPS gesagt. Also GPS hat auch gesagt, sie möchten bis 2025 nicht mehr für Rodungen verantwortlich sein. Sie schaffen aber ihre eigenen Richtlinien nicht. Und das ist immer das Problem mit diesen freiwilligen Selbstverpflichtungen.
Ich glaube auch, dass solange du wirtschaftlich agierst, dass du niemals freiwillig, wenn du hinter deinem, du stehst hinter deinem wirtschaftlichen Akt, wirst du niemals freiwillig sagen, ja, ich nehme mich jetzt zurück, weil auf einmal ist mir so ein bisschen was aufgegangen, dass das vielleicht scheiße ist, was ich mache. Wenn dir das Licht aufgeht, dass das scheiße ist, was du machst, dann hörst du komplett auf. Dann wirst du nicht anfangen mit da ein bisschen und da ein bisschen. Wenn du es verstehst, dann verstehst du es. Da gibt es kein Halbverstehen, dass das scheiße ist. Man wird sich doch bewusst, und wir reden hier von wirklich Jahrzehnten, wo dieser Scheiß abgezogen wird. Und ich war gerade auch wirklich den Tränen nah, wo du diese Zahlen von den Tieren gesagt hast, weil wir so vergessen, dass das, worüber sprechen wir hier eigentlich? Also nicht nur, dass das Lebewesen sind, also die Leben in sich tragen, die da jeden Tag getötet werden, millionenfach. Und das ist, auch wenn das der größte ist, nur ein Produzent, nur ein Tötungskonzern. Da gibt es ja natürlich noch mehrere. Also ich merke gerade auch richtig, wie absurd das ist und wie viel Fläche dafür gebraucht wird, die im Endeffekt, wenn wir von Fläche sprechen, sprechen wir nicht nur immer von negativen Konsequenzen für die Tiere, weil weniger Fläche natürlich auch genutzt wird, desto größer es wird, sondern auch negative Konsequenzen für uns. Also
natürlich, ja.
Ich weiß nicht, von worüber sprechen wir eigentlich. Es macht mich so sauer, dass das überhaupt passieren kann und wann haben wir aufgehört, ein Gewissen zu haben.
Ja, es ist natürlich oft so für uns als Konsumenten oder Konsumentinnen und dieses Fleisch, was ja auch da aufgedeckt worden ist, ist eben auch nach Europa gekommen.
Ja, das
in den Niederlanden,
ja,
nach Italien, also in den Supermärkten, eben bei uns in der Europäischen Union. Das ist dann oft auch so weit weg von uns. Also es ist auch in Österreich, wir diskutieren ja jetzt seit Ewigkeiten über eine Herkunftskennzeichnung, zum Beispiel in der Gastronomie. Wir wollen eine Haltungskennzeichnung ebenso haben. Und selbst das ist nicht möglich, weil sich einfach die Unternehmen dagegen wehren, hier in die Verantwortung genommen zu werden. Und dann frage ich mich, wie sollen wir es wissen auch? Ja.
Ja.
Und das ist natürlich wie gesagt, ich lebe selbst pflanzlich, ich brauche keine tierischen Produkte, ich möchte das nicht, auch vor allem aus ethischen Gründen, aber aus vielerlei anderen Gründen. Aber wenn du jetzt dich entscheidest, Fleisch zu essen, dann solltest du ja auch entsprechend informiert sein und entsprechendes Wissen haben, woher dieses Tier kommt. Und diese Transparenz, die fehlt sowieso hier in Brasilien. Also da haben wir dann ein riesengroßes Problem, weil wir einfach eben nicht genau wissen, die Behörden das anscheinend nicht rückverfolgen, woher die kommen, und hier einfach die Kontrolle fehlt. Aber auch bei uns, wenn man sich denkt, man weiß zwar jetzt im Supermarkt beim Frischfleisch, woher das kommt, aber ganz oft gibt es ja ganz viele Produkte, wo wir es de facto nicht wissen, woher sie sind.
Ja, und ich glaube auch da, auch wenn, also dass wir in der Gesellschaft nicht sauer genug sind, die es schon verstanden haben oder die sich ein bisschen damit auseinandersetzen, verstehe ich auch, man wird irgendwann müde von Aktivismus, aber wir sind nicht sauer genug, erstens. Und zweitens glaube ich, dass unsere Gesellschaft auch viel zu gewöhnt daran ist, sich suhlen in ihrem, aber man kann sich das und das nicht leisten, ich kann schon gar nicht mehr hören. Und dass auch diese ganzen Labels einfach kompletter Bullshit sind. Was es jetzt auch gibt von dieses, jetzt fällt es mir nicht ein, dieses Siegel Plus, was jetzt neu gibt, dieses Rote, was auf den ganzen Fleischsachen, Landwirtschaftssachen.
Meinst du das Armer-Gütezeichen?
Ja, da gibt es jetzt ein neues, ein Plus.
Also Armer Plus, ja.
Ja, ist das jetzt nicht das Neue, was jetzt gekommen ist? Or am I wrong?
Ich bin mir nicht sicher, ob das neu ist.
Ja, gut, dann habe ich es auf jeden Fall gesehen in den, weil ich konsumiere das ja alles nicht, aber in den ganzen Medien, und habe mich damit ein bisschen mehr, habe ich mir das angeschaut. Ich dachte mir, die Leute, wenn du die mal wirklich fragst, was heißt denn das überhaupt mit deinen, das ist doch Bio, es interessiert keinen. Es ist einfach dieses, da steht Bio, ich fühle mich wirklich gut damit, was auch immer es heißt, es juckt mich nicht, das ist ein gutes Gewissen machen. Mehr ist dieses ganze Label-Sachen nicht, und die Leute wissen es im Endeffekt auch nicht.
Aber glaubst du nicht, dass es uns schon vielleicht interessieren würde, vor allem wenn wir es wissen, aber auch wenn wir beispielsweise, und ich utopiere, ein Wirtschaftssystem hätten, wo man auch belohnt wird dafür, wenn man sich nachhaltig verhaltet. Also das ist ja meine große Kritik, die ich immer wieder auch habe, dass wir in einem System leben, wo du eben für Bio mehr zahlst, wo du fürs Zugfahren mehr zahlst, wo du eigentlich immer benachteiligt wirst, egal ob es Ernährung, Mobilität oder auch Kleidung ist, ja, wenn du dich für die nachhaltige, ökologischere, sozialere, nachhaltigere Version entscheidest.
Noch, glaube ich, weil auch noch nicht so viel davon konsumiert wird. Also das ist ja auch wieder die Hinterfragung. Dinge werden ja auch erst billiger, wenn sie mehr konsumiert werden. Deshalb glaube ich, kommt das noch. Aber ja, 100%. Also ich glaube, ja, du solltest unbedingt dafür belohnt werden, wenn du dich dafür entscheidest. Ich glaube nur, dass das vorerst für die große Gesamtgesellschaft der falsche Ansatz ist, weil das ja dann nicht intrinsisch kommt, dass du diesen Gedankengang hast. Also wenn der Ansatz ist zu sagen, ja, weil ich weniger zahle, natürlich wäre es schöner, aber mein großer Wunsch von meiner Seite wäre, der natürlich utopisch ist, deiner ist wahrscheinlich ein realistischerer, dass es intrinsisch alle Leute verstehen, wie absurd das ist.
Ja, ist natürlich nachhaltiger, also im Sinn von, es haltet länger.
Ja.
Weil ich mir oft denke, jetzt eine vegane Konsumentin, ein veganer Konsument, der ist im Gasthaus und es gibt zum Beispiel keine vegane Option, dann essen wir einfach nichts, oder?
Also genau, das meine ich.
Das tun wir, aber ein Fleischesser, der sagt, es gibt jetzt kein österreichisches Fleisch, würde wahrscheinlich sagen, naja, ist egal, dann mache ich heute eine Ausnahme und esse halt das Rindfleisch aus Argentinien zum Beispiel.
Das ist nämlich das große Problem in allen Dingen. Solange, auch im Feminismus, in jeder Bewegung der Menschheit, solange der Mensch es nicht verstanden hat, wird er immer wieder in alte Muster zurückfallen, wenn es unbequem wird. Und das ist dann das Problem, weil es ist nie immer bequem. Also,
aber eben, das meine ich ja, es sollte vielleicht bequem sein.
Ja, es sollte unbedingt bequem sein, unbedingt. Und es wäre natürlich am allerbesten, wenn es beides wäre, dass es bequemer ist und dass die Leute es aber trotzdem auch verstehen. Weil
Ja, deswegen glaube ich aber, und das ist das, was wir gebetsmühlenartig immer von uns geben, dass es eben diese Regeln und diese Rahmenwerke braucht. Ja? Also einerseits natürlich jetzt dieses Wirtschaftssystem, wo man auch sagen könnte, okay, die nachhaltige Variante ist die, die auch vielleicht für mich ökonomisch besser ist oder in irgendeiner anderen Weise sich halt auch für mich auszahlt, ja, dass man einfach beides hat. Aber eben, und das braucht es unmittelbar und jetzt, eben sind es diese Regeln und diese Rahmenwerke, weil ich mir doch schon auch von der Politik erwarten kann, dass keine Produkte im Regal drinnen liegen, die dafür verantwortlich sind, dass der Amazonas eben abgeholzt wird.
Das ist sowieso komplett absurd, dass wir überhaupt von dort Tiere konsumieren müssen, wollen. Also, dass das überhaupt vorkommt, ist für mich komplett absurd, aber ist eh klar. Aber dass dieser Weg, der da ja auch zurück, die Leichenteile dann im Endeffekt ja nur mehr, die sie zurücklegen, das ist ja so absurd. Dieser immense Größe von Tieren, die da geschlachtet wird, der muss ja auch von A nach B kommen. Das ist alleine das, ist für mich schon nicht vorstellbar, wie wird das transportiert?
Das Fleisch?
Ja, von GPS.
Ich denke mal, in vielen Fällen wird das mit dem Schiff rüberkommen. Ich glaube nicht, dass es mit dem Flugzeug transportiert wird, aber das kann ich jetzt natürlich nicht felsenfest behaupten, aber sehr viel kommt mit dem Schiff.
Weil das finde ich auch interessant, komplett gestört. Also der Aspekt wird, glaube ich, auch oft rausgelassen, wenn wir darüber sprechen. Nicht nur, dass so viel Regenwald dafür abgeholzt wird, sondern auch, dass dafür dieser Weg, der zurückgelegt wird.
Das ist bei uns soll jetzt auch noch gestärkt werden. Also das soll ja jetzt praktisch intensiviert werden. Ich weiß nicht, wie du die Nachrichtenlage verfolgst, was so die Europäische Union gerade tut. Da kommt ja jetzt ein Handelspakt nach dem anderen, ja, weil man seine Fühler in verschiedene Richtungen weiter ausstrecken möchte und Handel intensivieren möchte. Grundsätzlich, ich bin jetzt nicht gegen Handel an sich, ja. Handel hat auch Vorteile, aber nicht in diesem extensiven Ausmaß, wie wir das über die Jahre eben gesehen haben, vor allem im landwirtschaftlichen System, vor allem im Ernährungssystem. Weil was wir gesehen haben, ist, dass wir, wie wir vorher schon gesagt haben, wir bauen das Futtermittel in Südamerika an. Wir haben dann die Tiere in Europa und zu einem vielen großen Teil exportieren wir dann oft die Tiere in andere Länder. Allein innerösterreichisch gibt es dann auch schon Probleme, dass die Gülle oft nicht mehr verwendet werden kann fürs Feld, weil die Felder woanders sind als die Schweine.
Ja.
Also diese Arbeitsaufteilung, diese internationale Arbeitsaufteilung macht im landwirtschaftlichen System oft überhaupt keinen Sinn. Und jetzt ist es aber so, dass wir seit sehr, sehr vielen Jahren ein Abkommen verhandeln in der Europäischen Union, das Mercosur-Abkommen. Hast du davon schon gehört?
Nein.
Das Mercosur-Abkommen ist ein Abkommen eben zwischen den Mercosur-Staaten und der Europäischen Union und hat zu dem Ziel, dass der Handel eben intensiviert werden soll. Das hat für die europäische Seite, sage ich mal, den Vorteil, dass Produkte wie Autos mehr in die Mercosur-Staaten exportiert werden können. Da erhofft man sich ja von der Europäischen Union eben Vorteile, weil der Exportmarkt wächst. Und andererseits sollen Produkte von den Mercosur-Staaten in die Europäische Union vermehrt importiert werden. Und da gehört auch Rindfleisch dazu. Und wenn wir jetzt unseren Fall im Hintergrund haben, was wir da für Probleme haben, soll mit diesem Mercosur-Abkommen 100.000 Tonnen mehr an Rindfleisch in die Europäische Union importiert werden. Das heißt, wir verschärfen das Problem und wir erhöhen eigentlich gerade den Druck auf den Amazonas noch mehr, als wir es eh schon haben.
Wer sind diese Mercosur-Staaten alle?
Also Mercosur-Staaten sind Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay und Bolivien. Also genau auch diese Länder, wo wir auch den Amazonas stehen haben, wo wir einfach jetzt schon auch im Cerrado, das ist ein anderes sehr wichtiges Ökosystem, massiven Druck haben, weil hier einfach so viele industrielle Landwirtschaft betrieben wird. Genau, und dann gibt es noch eine zweite Gesetzgebung in der Europäischen Union, die wichtig wäre, damit wir eben diese Warnströme unter Kontrolle halten. Und zwar ist das die Entwaldungsverordnung. Hast du davon schon gehört?
Auch nicht.
Auch nicht.
Die Uninformierte.
Wir müssen mehr kommunizieren zu jungen Menschen, dass das auch bekannt ist.
Ich glaube auch.
Das ist tatsächlich sehr bedenklich, weil dieses Entwaldungsgesetz, diese Entwaldungsverordnung, hätte sehr viel gebracht und hätte auch schon vor 2 Jahren in Kraft treten sollen. Und da geht es darum, wenn ich es kurz erkläre, in meinen besten Worten, dass eben Produkte wie Soja, wie Rindfleisch, wie Kautschuk, Palmöl nur dann in die Europäische Union importiert werden dürfen und übrigens auch exportiert, wenn sie nicht für Entwaldung verantwortlich sind. Das heißt, da geht es auch gar nicht mehr um illegal oder legal auch, sondern da geht es tatsächlich darum, dass eben kein Wald mehr gerodet werden darf für diese Produkte, die in diese Europäische Union importiert worden sind. Das heißt, da gibt es einen Stichtag und die Flächen, die nach diesem Stichtag gerodet worden sind, die stehen nicht zur Verfügung für den Import in die Europäische Union.
Das klingt super spannend. Für mich als außenstehende Person, die damit nichts zu tun hat, klingt das aber auch super mühsam, aber wichtig, aber trotzdem spannend, weil das ist natürlich eine Anforderung, die wichtig ist.
Mhm.
Aber ich denke mir, gut darüber nachzudenken, aber wenn schon, da hapert schon bei anderen Dingen, wo ich mir denke, das ist natürlich, also wenn schon dabei hapert, dass illegale Dinge passieren, dann wird doch der Punkt mit, wie viel dafür abgeholzt worden ist, den nachzuverfolgen, muss ja super aufwendig sein. Oder ist das einfach? Also für mich als Konsumentin, glaube ich, ist es schwierig, das nachvollziehen zu können, oder?
Na, also das ist auch nicht deine Aufgabe, sondern das ist dann Unternehmen, die diese Produkte importieren, diese Produkte verwenden, müssen dann eben bestätigen, dass sie nicht von Flächen diese Produkte haben, die entwaldet worden sind. Und natürlich ist es aufwendig. Natürlich, also in einem Handelssystem, wie wir das jetzt haben, wo wir globale Lieferketten haben, wo ein Tanker nach dem anderen unterwegs ist und Waren transportiert, ist das selbstverständlich aufwendig.
Ja.
Aber es gibt uns die Möglichkeit zu kontrollieren, dass eben keine Wälder gerodet werden und auch andere Kriterien eingehalten werden müssen. Und es müsste eigentlich von jedem Unternehmen die Aufgabe sein, seine eigene Lieferkette unter Kontrolle zu haben.
100%.
Das kennst du aus dem Textilbereich wahrscheinlich.
Ja, 100%. Mhm. Ich glaube nur, dass es kommt mir so weit weg vor. Unvorstellbar, aber vielleicht
es
auch, weil
ist
ich
auch noch leider weit weg, weil es hätte schon längst in Kraft treten sollen, aber verschiedene Kräfte, vor allem konservative und rechtere Kräfte, haben sich massiv dagegen gewehrt, nachdem es auch schon beschlossen war im Europäischen Parlament. Und jetzt ist das Ganze an der Kippe und wurde eben auch schon zweimal verschoben. Und theoretisch sollte es mit Ende dieses Jahres dann in Kraft treten. Im April wird entschlossen, inwieweit auch das Gesetz wieder inhaltlich aufgemacht wird und wie weit es eigentlich auch ausgehöhlt wird. Also wie weit diese Kräfte, die sich dagegen wehren und die vor allem auch getrieben sind von Konzerninteressen, es schaffen, dieses Gesetz so weit auszuhöhlen, dass es de facto nicht mehr wirkt. Nicht mehr in der Intensität, wie wir uns das auch erwarten würden.
Ja, und das kenne ich eher auch aus der Textilbranche genauso. Also das ist leider ganz oft so super schade.
Ja, und jetzt auch wieder, wenn wir zurückgehen zu unserem Fall. Einerseits würde ja dieses Mercosur-Abkommen das Ganze verschärfen, indem mehr noch in die Europäische Union importiert wird. Dann andererseits würde die Entwaldungsverordnung uns aber eigentlich auch helfen, hier diese Regeln zu verschärfen und dass dieses Fleisch auch mehr kontrolliert wird. Es ist aber dennoch bizarr, dass eine Organisation wie Greenpeace und wie du vorher auch gesagt hast, eben, dass Greenpeace das überhaupt macht und dann dort alles kontrolliert, es schafft aufzudecken, dass wir in einem italienischen Supermarkt ein Fleisch von GPS haben, was auf einer illegalen Farm ihren Ursprung hat, in dieser Rinderfarm. Und GPS selber sagt aber, wir beziehen nur Fleisch aus legalen Farmen und mehr als das können wir eigentlich nicht machen. Ist dann auch die Frage, warum Greenpeace mehr kann als ein Konzern wie GPS.
Das ist ein guter Punkt. Die Aussage liebe ich sehr, muss ich sagen. Ich kann nur Kopfschütteln, weil ich so geschockt bin, wie absurd das ist und wie wenig Menschen darüber Bescheid wissen. Und ich hoffe so sehr, dass sich das ganz, ganz viele anhören, weil ich kann es gar nicht glauben. Also wenn ich Fleisch konsumieren würde, ich würde mir so verarscht vorkommen. Also das ist crazy.
Ja, ich denke mir, dass du gerade wenn man tierische Produkte konsumiert, sollte man extra vorsichtig sein, woher sie kommen,
auch
wie
das,
diese Tiere behandelt worden sind. Also da noch eine extra Sensibilität zu haben, macht sicher Sinn. In allen anderen Produkten natürlich auch. Ich schaue auch bei anderen Produkten drauf, woher sie kommen. Aber gerade beim Fleisch, glaube ich, ist es sehr wichtig. Oder Milch und Eiern und sonstiges.
100%. Ja. Wo die gelebt haben, wie die gelebt haben, das macht so viel aus. Wie gesagt, das konsumierst du ja. Aber wie macht das Greenpeace, dass ihr das hinkriegt, dass ihr es rauskriegt?
Ja, in dem Fall war es so, dass sich Greenpeace Brasilien einfach zwei verschiedene Datenbanken angeschaut haben, weil was sehr wohl dokumentiert ist, und das ist vor allem aus gesundheitlichen Gründen bezüglich der Rinder, also wie es diesen Rindern geht, wie viele transportiert werden innerhalb Brasiliens. Und dann gibt es auch eine zweite Datenbank, wie viele Rinder tatsächlich auch verkauft werden und dann eben auch weiterverarbeitet werden zu Fleisch. Und man müsste diese zwei Datenbanken halt einfach nur vergleichen und abgleichen, ob das logisch macht, ob das Sinn macht. Und das hat einfach Greenpeace manuell gemacht und ist dann draufgekommen, dass hier irgendwas nicht stimmen kann. Das könnte wahrscheinlich GPS selber auch machen, aber selbstverständlich bräuchte es ja eben auch dementsprechende Regularien, behördliche Regularien, dass da GPS auch in die Pflicht genommen wird.
Ja, und deren Interesse liegt ja auch nicht daran, sich da reinzugucken in diese ganzen Datenbanken und so weiter. Aber super spannend, dass ihr das von zwei Datenbanken dann schlussfolgern könnt. Super interessant.
Ja, und es ist ja noch dazu so, muss man sagen, dass ja GPS, wie ich vorher auch schon erwähnt habe, selber ja auch sagt, dass sie das nicht mehr wollen, also dass sie keine illegalen Farmen mehr, kein Fleisch mehr von dort beziehen wollen, dass sie auch Sozialstandards einführen wollen, dass sie nicht mehr für Rodungen verantwortlich sein wollen. Also sie tun so, als ob sie Interesse daran hätten, ökologisch und sozial nachhaltig zu sein. Und dann machen sie sich null Mühe, irgendwie rauszufinden, woher eigentlich wirklich die Rinder kommen, die sie dann schlussendlich verarbeiten und vertreiben.
Ich will dich nämlich nicht aufhalten, unterbrechen, ist, was wir, weil es so weit weg klingt, was wir machen können, als ich nicht von Greenpeace, so außenstehende Person, die natürlich nicht die Informationen hat, die ihr habt. Und die vielleicht auch, ich kann mich noch mehr damit auseinandersetzen, weil mein Job auch sehr frei ist. Ich bin sehr frei in meiner, ich bin selbstständig. Viele haben ja gar nicht den Punkt, dass sie sich im Alltag, und das hört sich auf, tief mit solchen Themen beschäftigen. Die brauchen einfach nur Antworten, wie, was muss ich machen? Und das musst du denen auf dem Tablett servieren. Das ist auch im Veganismus so. Was kann man als außenstehende Person machen? Das ist, glaube ich, was mir die ganze Zeit so am
Also ich denke, mir ganz wichtig ist, einerseits kannst du natürlich, das kommt jetzt von uns beiden, eine Botschaft an da draußen, weniger oder kein Fleisch essen oder weniger tierische Produkte.
Das genau. Ist sowieso ganz, ganz, ganz groß.
Ein kleiner Appell von zwei Veganerinnen. Ja. Aber wenn ich das tue, wenn ich wirklich Fleisch esse, dann wenig und wirklich schauen, woher kommt, wie ist das Tier aufgezogen worden, wie hat es gelebt, wie ist es gefüttert worden. Also ich denke mir, da kann man schon auch nachfragen. Also einerseits im Supermarkt kannst du nachschauen, weil das etikettiert ist. Andererseits in der Gastronomie oder in der Gemeinschaftsverpflegung kann ich auch nachfragen und anders auch sagen, dass ich es nicht möchte, wenn ich nicht weiß, woher es ist oder nicht weiß, wie es gehalten worden ist. Das erzeugt ja auch Druck. Also ich mache das ganz oft.
Ich mache das oft. Ich bin oft die dann so Druck macht oder irgendwie fünfmal nachfragt und anstrengend ist. Ich liebe das, ja.
Selbst wenn man es auch weiß schon, ich frage dann trotzdem.
Ja. Und auch wenn ich weiß, es gibt irgendwo keine vegane Option, ich werde fünfmal nachfragen und jedes Mal, wenn ich vorbeigehe, werde ich nachfragen, um einfach die Nachfrage zu stärken. Was mich nur interessiert ist, wo hat man eine wirklich gut recherchierte, vertrauenswürdige Quelle mit, was jetzt verschiedene Siegel, verschiedene bedeuten? Verstehst du, was ich meine? Weil wie gesagt, Bio kann
genau,
viel heißen.
Also bei Bio ist es schon so, dass Bio ist ein gesetzlicher Standard. Das heißt, es gibt einen Mindeststandard von der Europäischen Union, eine Verordnung, was Bio sein darf. Und alles, was darunter ist, darfst du nicht als Bio kennzeichnen.
Genau, aber das ist wahrscheinlich eine Interessenfrage jetzt von mir her. Es gibt natürlich, dass man es kennzeichnet, aber dass man es auch einfach so benennt. Wäre das ein Schlupfloch, dass man einfach als...
Nein, du darfst es auch nicht so benennen, wenn du dich nicht an die Bio-Verordnung haltest.
Okay.
Und deswegen ist Bio da relativ gut. Ich meine, es gibt auch Skandale, wenn die Kontrollen versagen und das gibt es auch immer wieder. Aber grundsätzlich kann man sagen, dadurch, dass es gesetzlich gedeckt ist, würde jeder, der sich nicht an das haltet, gegen das Gesetz verstoßen. Und aus dem heraus ist das ein bisschen sicherer als diese privat organisierten Gütezeichen, wo es keine gesetzliche Grundlage gibt. Gibt es aber auch von Greenpeace einen Ratgeber. Also wir haben uns sowohl im Ernährungsbereich als auch im Hygienebereich, im Kosmetikbereich und im Textilbereich Gütezeichen angesehen, wo wir eben gesagt haben, welche sind vertrauenswürdig, welche nicht. Also welchen kann man einfach mehr trauen, welchen kann man weniger trauen, vor allem im privaten Segment. Also da würde ich auf jeden Fall mal auf Bio schauen. Und wenn es auch diese Tierwohl-Siegel gibt, kann man sich ja auch selbst auch schlau machen, was heißt das überhaupt? Wie viel Platz haben die Tiere?
100%. Ja. Dieses Tierwohlsiegel anschauen. Ich muss sagen, ich bin da wenig reingelesen, weil ich da sowieso gleich den Cut gemacht habe. Ja. Deshalb, für mich ist als Nicht-Fleischesserin war klar, ganz oder gar nicht, aber natürlich gibt es Leute, die sich das dann, und das verstehe ich für die breite Masse, die sich das anschauen und sagen, Tierwohlsiegel, das eine ist besser als das andere, ja. Dieser Step von, ich muss mich reinlesen, das stoppt die meisten schon. Deshalb, ob es da eine vertrauenswürdige Quelle, also ihr habt das eh, aber ob es da für Tierwohlsiegel eine vertrauenswürdige Quelle gibt, wo das genau aufgelistet steht.
Also ich würde mich da tatsächlich an die Bio-Siegel halten,
ja,
weil Bio auch von der Haltung der Tiere Voraussetzungen hat. Also das ist auch in der Verordnung drinnen. Und man hat ja von den einzelnen Supermärkten ihre eigenen Bio-Siegel, die sehr oft über das Gesetz drüber gehen. Da kann man sich schlau machen. Und was ich immer sehr gut finde, und um jetzt auch sozusagen den zweiten wesentlichen Punkt von was kann ich tun, mache. Also wir sind ja nicht nur Konsumenten und Konsumentinnen, ja. Und ich kann auch mal einen Brief schreiben, oder eine Mail schreiben. Ich kann im Supermarkt fragen, ich kann auch an den Supermarkt schreiben und sagen, hey, was ist da los? Ich kann in der Gastro machen. Also, und vor allem Richtung Politik auch meine Bedürfnisse kundtun, indem ich auch mal eine E-Mail hinschreibe, indem ich aber auch zum Beispiel bei Greenpeace aktiv werde. Also wir freuen uns immer über Menschen, die bei uns aktiv werden. Und wer es ein bisschen einfacher hat, das wirklich selber bei Aktionen vielleicht dabei zu sein, kann bei uns auch unsere Petition unterzeichnen.
Ja, ich meine, das ist ja wohl das
Mindeste.
Mindeste und Schnellste. Weil öfter ist dieses, genau, man fühlt sich bei Petitionen, weißt du, da hast du sofort dieses, und ich habe es gemacht.
Ja.
Und ich weiß, nicht gleich das Outcome, aber ich habe es gemacht. Dieses bei immer wieder nachfragen, immer wieder nervig sein, was ich ja so gerne bin, da ist halt das Ding, dass man nie, dass es halt immer so ein bisschen ins Leere ist. Deshalb finde ich, für mich als Person, ich mache das zwar, weil es intrinsisch, ja, für mich eine Bedeutung hat und ich den Hintergrund verstehe, warum ich es mache, aber vielleicht gibt es dazu Studien, ich weiß es nicht, aber inwieweit man da auch weiß, ob das wirklich was auslöst. Also ob das, weil man fühlt sich so machtlos, verstehst du? Weil ich das Gefühl habe, die wirklich Entscheidungen treffen, bin das wirklich ich. Also bin das wirklich ich als Konsument, der wirklich da Entscheidungen treffen kann, der wirklich Dinge verändern kann.
Es ist natürlich klein, ja. Aber stetiger Tropfen höhlt den Stein. Und ich finde, allein wie ich war erst vegetarisch und dann vegan. Und allein wie ich begonnen habe, Vegetarierin zu sein, ich habe nichts zu essen bekommen in den Restaurants. Gar nichts, ja. Also das ist schon sehr, sehr lange her, ja. Ist wirklich sehr lange her. Und jetzt ist das überhaupt keine Diskussion mehr. Vegetarisch gibt's einfach, zumindest in Österreich, überall, ja. Auch am Land und überall. Vegan ist nochmal eine andere Geschichte. Aber da hat sich was verändert. Und auch wenn du im Supermarkt schaust, was es an veganen Produkten gibt, hat sich auch was verändert.
Das stimmt.
Und es ist wahr, gerade jetzt auch im Tierrechts-, Tierwohlbereich, da ist massiv viel Luft nach oben. Also vor allem auch in Österreich. Im Schweinebereich zum Beispiel, den Schweinen in Österreich geht es nicht gut. Also das sind keine guten Haltungsbedingungen. Aber deshalb muss man da auch einfach dranbleiben und aktiv bleiben. Und da bewegt sich doch schon etwas, ja. Und wenn ich jetzt sage, eben abgesehen von meinem Konsumentenverhalten, wenn ich auch wirklich mal bei Greenpeace doch da vorbeischaue und mir auch schaue, was haben wir für Petitionen, was haben wir für Mitmachmöglichkeiten, kann man da schon aktiv werden. Bei dem Fall, den wir heute besprochen haben, bei dem Fall in Mato Grosso, der ja eng mit Mercosur zusammenhängt, haben wir auch eine eigene Petition zu Mercosur unter act.gp, also gp/stoppt mit 2p minus Mercosur. Das heißt, ja, man kann sich auch hier ganz bewusst gegen dieses Mercosur-Abkommen einsetzen.
Ja, und ich glaube, das habe ich wahrscheinlich ein bisschen schon zu weit gedacht. Für mich ist dieses, ich mache das alles und natürlich auch Petition unterschreiben. Ich bin sogar immer extra auf den ganzen Seiten, die sich Aktivismus-Seiten unterschreibe, immer gleich alles, auch wenn ich mir vielleicht alles nicht 100% anschaue. Aber für mich gehört einfach wirklich das zu den Basics. Aber gibt es darüber hinaus Dinge, die man machen kann, weil man fühlt sich trotzdem auch eine Petition zu unterschreiben. Ich weiß nicht, vielleicht ist es, weil ich Tieraktivismus mache und von der Ecke komme und weiß, wie da ist es unter Anführungszeichen einfacher, weil man sagen kann, ist es einfach nicht mehr.
Mhm.
Und da ist es irgendwie nicht so greifbar, weil das wahrscheinlich das Problem auch so viel größer ist und ich jetzt nicht, also ja, und ich aus der Perspektive komme, die gar kein Fleisch mehr isst. Und eh schon nicht das Problem unterstützt, aber trotzdem was machen möchte. Weißt du, was ich meine? Weil, ja, ich kann es nicht essen, mache ich eh nicht und ich bin eh schon nervig.
Naja,
was kann ich noch machen? Gib mir noch Sachen, die ich machen kann. Ich will mehr.
Du, ich finde, drüber reden ist das Beste, was du machen kannst. Das kannst du einerseits mit deiner Reichweite machen, aber andererseits auch in deinem Wirkungsbereich und jeder Einzelne da draußen. Also in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, in dem Bekanntenkreis, in dem ich mich befinde, in den Hobbys, in denen ich ausführe und dass ich, und wenn ich auch einfach nur mal zum Beispiel sage, ja, ich meine, beim Fleisch ist es offensichtlich, dass man das jetzt macht wegen den Tieren oder wegen ökologischen Gründen, aber dass ich auch mal sage, ich möchte dort mit dem Zug hinfahren, weil ich nicht so viel CO2 ausstoßen möchte, dass man diesen Anker auch setzt bei den Menschen. Ich mache das aus ökologischen Gründen und dass aus ökologischen Gründen zu agieren nicht etwas Uncooles ist, sondern etwas ist, was eigentlich notwendig ist und dass wir in einem Kollektiv leben, in einer Gemeinschaft leben, wo wir aufeinander schauen sollten. Und aufeinander schauen heißt eben auch, dass wir auf unsere Natur und unser Klima schauen, weil wir innerhalb dessen existieren müssen. Und wenn wir das an den Rand drängen, dann haben wir keine Lebensgrundlage mehr. Und da dreht sich ja leider gerade ein bisschen viel. Also wir haben einfach gerade ein bisschen einen Backlash, was das betrifft. Und da dazu dagegen zu halten, da ist jede einzelne Person relevant und wichtig. Und
auf jeden Fall.
Die Stimme zu erheben.
Ja, und das ist schön von dir das zu hören, weil ich glaube, das ist jetzt vielleicht nicht für die breite Masse gesprochen, aber dadurch, dass ich mich bei den Tierrechten schon so lange aktivistisch herumtreibe und so viel mache, ist man auch, habe ich vorher schon gesagt, sehr müde und hat das Gefühl, und weil jetzt eben dieser Rückschritt da ist, dass ich bekomme es, vielleicht ist es der Rechtsruck, was weiß ich, es fühlt sich so an, als wäre da einfach ein sehr, sehr starker Rückgang von diesem veganen Trend, der ja letzten paar Jahre stark da war, immer mehr pflanzlich. Ich habe schon das Gefühl, dass da gerade ein bisschen was zurückgeht und vielleicht ist es auch mein Wandel, aber es fühlt sich so an und deshalb ist es schön von dir zu hören, dass du sagst, hey, doch, wir können als einzelne Konsumenten noch was verändern, weil ich wirklich
als einzelner Mensch.
Einzelner Mensch.
Wir sind mehr als ein Konsument.
Das stimmt. Das stimmt. Dass du als Mensch was verändern kannst, weil es sich manchmal so anfühlt, könnte man es nicht. Ich aus meiner Brille fühlt sich
das
manchmal
so an. Das verstehe ich und es ist auch eine gewisse Müdigkeit da, weil es nicht schnell genug geht.
Ja, weil für mich kann es nicht schnell genug gehen.
Ich frage mich auch, ob es oft, ich meine, es ist in vielen Bereichen gerade ein Rückschritt und wir haben auch gerade auf politischer Ebene ziemlich viele Rückschritte getätigt, aber ich frage mich, ob es in der Gesellschaft, in der Wahrnehmung, wie die Menschen das Problem sehen und ob sie es wirklich ernst sehen oder nicht ernst sehen, ob es da wirklich einen Rückschritt gibt oder ob es uns einfach nicht schnell genug vorangeht, weil es einfach so wichtig ist, dass es schnell gehen muss, weil wir keine Zeit mehr haben. Ja.
Das stimmt.
Es geht uns schlichtwegs die Zeit aus und ja, aus dem Grund ist es halt so wichtig, dass man drüber redet und dass man sich halt auch selbst erkundigt, dass auch wenn man schon müde ist, dass man vielleicht mal ein Buch über das Thema liest, dass man sich wissenschaftlich erkundigt, dass man viele unabhängige Medien konsumiert.
Ich habe eh euer neues Buch bekommen.
Greenwashing.
Ja.
Ja, genau, das zum Beispiel lesen.
Ja, ja.
Ich durfte dieses Buch für Greenpeace schreiben über Greenwashing, das heißt, dass man sich mal erkundigt und dann, wenn du es liest, sagen wir dann, wie du es gefunden hast. Aber ich hoffe, dass du dann wütender wirst, weil du vorher am Anfang gesagt hast, wir sind zu wenig wütend. Das Buch macht hoffentlich ein bisschen wütend.
Ich bin die wahrscheinlich am wütendsten ist und das macht es am schlimmsten. Und deshalb finde ich es so super. Ich finde Bücher amazing, aber ich muss hier die Gen Z vertreten, in der ich doch obwohl oder übel auch bin, dass Bücherlesen ein bisschen mehr rausgeht in meiner Bubble überhaupt. Das liegt nicht daran, dass Bücher scheiße sind, sondern wahrscheinlich auch, weil mein Job Social Media ist. Vielleicht habe ich das am Anfang gar nicht so klar und deutlich gesagt. Ich bin hauptberuflich Social Media tätig und dadurch bin ich auch nur auf Social Media. Und du hast es super wichtig gesagt schon. Das hat mich gerade auch mein Herz ein bisschen erfreut. Vielleicht wirkt es so, als wäre ein Rückgang, weil man auch so extrem damit zubombardiert wird. Mein ganzer Feed ist voll mit Aktivismus. Und ich denke mir, wie kann diesen Scheiß niemand sehen außer ich? Wie kann da nichts passieren? Und vielleicht ist auch mein Umfeld einfach sehr aktivistisch und ich habe einfach bin schon müde und zu viel mit den negativen Sachen. Deshalb ist es auch gut zu hören, dass von deiner Seite, dass da auf jeden Fall was passiert. Und das wollte ich sagen, so super, dass es jetzt eben, dass ihr jetzt auch Podcasts und so weiter, dass das ins Rollen kommt und wir auch das jetzt hier machen, weil das immer noch für Gen Z auch, um das hier mal ausgesprochen zu haben, immer noch leichter ist. also für mich überhaupt, für meine Bubble, ich bekomme das immer mehr mit, ich versuche immer Bücher zu lesen und ich fange dann an und nach 20 Seiten. Es liegt nicht daran, dass das Buch nicht gut ist, don't get me wrong, aber die Podcasts anhören, Videos schauen ist dann doch immer auch einfacher.
Verstehe ich, ja. Und es ist auch sehr viel Information, die angeboten wird und man muss das auch irgendwie sortieren.
Das stimmt.
Was ist davon wichtig, was ist nicht wichtig. Deswegen gibt es jetzt auch so viele Podcasts, deswegen haben wir auch diesen Podcast. Und ich hoffe, dass sie noch sehr viele anhören. Und ich darf mich an der Stelle bei dir herzlich bedanken, dass du heute...
Sind wir schon fertig? Jetzt war ich erst richtig drin, sage ich dir. Jetzt bin ich erst aufgeblüht. Ich danke auch sehr. Also ich danke, dass ihr das macht. Ich bin impressed von so vielem, was ihr macht und hoffe, dadurch, dass ich jetzt auch so, ich habe gemerkt, auch bei mir sind einige Lücken noch. Mhm. Also für mich jetzt auch sehr auf Out of my Comfort Zone, mir ein Thema anzuhören, das habe ich auch direkt gesagt. Marlene, komm zum Podcast bei uns, wurde ich eingeladen von euch und ich habe direkt gesagt, ich weiß ja nicht, ich kenne mich überhaupt mit diesem Thema nicht aus, es war total out of my comfort zone. Aber ich finde das so wichtig, dass man manchmal auch da raussteppt. Und ich merke jetzt, es wird unangenehm, weil ich wenig weiß und jetzt hier sitze und bei manchen Dingen, das ist mir zum Beispiel unangenehm. Und jetzt werde ich mich hinsetzen und mir das mehr anschauen. Also danke.
Aber schau, das hat schon was bewirkt. Und wenn du dann mit deinen Leuten wieder darüber redest, dann erwächst du vielleicht den anderen auch noch das Feuer. Und
hoffentlich. Das ist, was ich immer wieder versuche und was mich auch mein Drive ist, bei dir wahrscheinlich auch. In so einer Arbeit braucht man das, glaube ich.
Das braucht man, ja. Wenn man das beruflich macht, braucht man viel Motivation. Also nochmal herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke
dir. Mich hat es sehr gefreut, mit dir darüber zu reden, auch wenn es außerhalb deiner Komfortzone war. Man hat es nicht gemerkt.
Sehr gut.
Danke für deine Fragen und fürs Nachhaken. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, fürs Zuhören. Und wenn ihr mehr Informationen haben wollt zu dem, was wir alles gesagt haben, wir werden euch einige Links in den Shownotes verlinken. Inklusive
und die Petition.
Inklusive genau der Petition. Also schaut einfach in die Shownotes. Und ich freue mich auf die nächste Folge.
Ich mich auch und die Petition unterschreiben gehen.
Es folgt eine Kooperation.
Eine unverzichtbare Immunkur gegen Unsinn aller Art. No Bullshit, der Profilwissenschaftspodcast. Das darf nicht wahr sein. Wie viel Vitamin A ist schädlich? Sind plötzlich alle Narzissten? Was passiert so in einem schwarzen Loch? Braucht die Leber tatsächlich Entgiftungsmaßnahmen? Der Podcast gegen Faktenverdreher, Lügen, die uns von der Industrie verklickert werden, und Wissenschaftsunfug. Alwin Schönberger und Angelika Hager diskutieren, streiten, analysieren und lachen über die schrägsten Mythen, die uns der Alltag so in die Feeds spült. Wir freuen uns, wenn Sie uns hören und folgen. Die Profil-Podcasts finden Sie auf allen Audioplattformen.